Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und wie immer freue ich mich sehr, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge ist Anna bei mir zu Gast. Hallo und schön, dass du da bist.
Hallo Franziska, guten Morgen.
Anna, du hast, wie so viele andere Frauen hier im Podcast, eine schwere Zeit hinter dir und vor allem, und das wiederum unterscheidet dich von den meisten, bist du an einer sehr seltenen Krebsart erkrankt. Welche Diagnose hast du denn erhalten?
Ja, die offizielle Bezeichnung von der Krankheit ist Adenokarzinom vom Mammarientyp der Vulva. Wenn man von der pathologischen Histochemie rausgeht, dann kann man das Ganze als Triple-negativ Brustkrebs identifizieren. Aber grob gesagt, man kann sagen, ich habe Brustkrebs in der Vulva. Weil, wie du weißt, oder die meisten Leute, normalerweise in der Vulva-Bereich kommt Plattenepithel in Frage. Aber bei mir doch nicht. Es war Adenokarzinom. Und ja, die Erkrankung ist ziemlich selten in der Tat.
Okay, das lassen wir erstmal so stehen. Du hast ein Mammakarzinom in der Vulva. Okay, das klingt ja auch schon sehr, sehr unwahrscheinlich, weil das ja bedeutet, dass diese Drüsen sich bei dir irgendwie an einer anderen Stelle befinden, als es so normalerweise ist, oder?
Ja, beziehungsweise die Drüsen sind da, wo sie sein sollen, aber die Drüse, an der der Adenokarzinom sich gebildet hat, ähnelt sehr viel die Mammadrüsen sozusagen.
Ah, okay. Wie hast du das denn gemerkt? Also ich meine, irgendwie kommt man ja dahin, dass man erstmal zum Arzt geht, also den Arzt aufsucht. Wie war denn der Weg, bis du die Entscheidung getroffen hast, okay, ich gehe zum Arzt?
Bei mir war ganz komisch. Ich bin zum dauerhaften Laser-Haarentfernung gegangen. Und im Moment, wo die Dame da über der Kugel gefahren ist, ich habe ein bisschen Schmerzen gemerkt. Und nachdem ich zu Hause war, habe ich mir so den Kugel nochmal in Ruhe angeschaut und ich dachte mir, was ist das denn? Und dann habe ich im Internet geschrieben, ja, Kugel in der Nähe von Klitoris. Und im Internet, ich glaube, ich bin die einzige Person, die Kugel im Körper geschrieben hat und da kam das böse K-Wort nicht vor. Google hat mir gesagt, ja, geschwollene Lymphknote. Wenn es weh tut, brauchen Sie Antibiotikum. Wenn nicht, das ist ganz normaler Prozess in dem Körper. Sie müssen gar nichts machen. Deswegen, am Anfang habe ich gar nichts gemacht. Ich habe nur festgestellt, okay, da ist eine sehr kleine Kugel. Die geht bestimmt weg, sozusagen. Und dann kam super viel Arbeit auf der Arbeit. Und irgendwann, 6 Monate später, habe ich gemerkt, weil in diesem Bereich, da gehen genau die Jeans zu. Und dann habe ich es gemerkt beim Anziehen, wow, diese Kugel ist aber jetzt mindestens doppelt so groß wie damals. Und da dachte ich mir, okay, vielleicht muss ich zu meiner Frauenärztin zu klären, ob das in Ordnung ist oder was genau da passiert. Weil wie gesagt, es war schon ein halbes Jahr rum. Und ich bin zu der Frauenärztin gegangen. Da habe ich auch ziemlich schnell einen Termin bekommen, muss ich sagen. Ich habe an die Schwester erklärt und die hat mir schnell einen Termin besorgt. Und bei der Untersuchung selbst, die Untersuchung hat maximal 3 Minuten gedauert. Die Ärztin hat sofort gesagt, okay, ich will keine Meinung darüber treffen, bitte geh ins Krankenhaus. Ich glaube, da hat sie schon gewusst, was auf mich zukommt, aber sie hat mir dann nichts gesagt. Und sie hat gesagt, meine Assistentin hilft dir, einen Termin auszumachen und dann kannst du dich darum kümmern. Da habe ich mich angezogen, bin draußen gegangen Und die Schwester meinte, ja, sie haben einen Termin für heute Nachmittag.
Oh.
Und da dachte ich mir, genau wie du sagst, oh, so schnell. Normalerweise funktioniert das mit dem Terminvergabe nicht so schnell. Und ich habe sogar gedacht, weil mein Termin bei der Frauenärztin war ziemlich früh am Morgen. Und da habe ich zu der Krankenschwester gesagt, ich wollte eigentlich heute noch arbeiten gehen. Ich weiß nicht, ob ich dann den Termin wahrnehme. Und die Krankenschwester hat zu mir gesagt, ja, vielleicht ist gut, dass du das abklärst. Arbeiten kannst du immer. Und dann dachte ich mir, vielleicht macht es Sinn, dann ist heute geklärt. Und ich kann mich dann wieder nur auf die Arbeit konzentrieren. Ich habe mich dann krank auf der Arbeit gemeldet und nachmittag bin ich ins Krankenhaus gegangen. Bei dem Arzt bin ich reingekommen. Da die Stelle sehr untypisch ist, man kommt sehr schlecht mit Ultraschall dran. Auch mit Antasten war nicht einfach und eigentlich, ich hatte gar keine Hautveränderungen. Ich hatte keine Veränderung bei meiner Regelblutung. Wenn du die Vagina von vorne angeschaut hast, hättest du nie im Leben gedacht, dass da was ist. Alles sah komplett intakt aus.
Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wo genau diese Stelle war, wo du diesen Knubbel hattest.
Rechts neben dem Klitoris, aber die Kugel war nach innen und nicht nach außen. Deswegen von außen sah nicht geschwollen aus oder es sah auch nicht nach Knubbel aus.
Hat das wehgetan?
Es hat nur wehgetan, als ich den Knubbel gedrückt habe.
Okay.
Sozusagen nur bei Berührung, aber sonst gar keine Schmerzen. Und wie gesagt, ich hatte meine Tage ganz normal. Aus dieser Perspektive hat sich gar nichts verändert. Deswegen ist der Arzt auch direkt zur Biopsie gegangen, weil er hat gesagt, da wir nichts sehen können, ist besser, dass wir die Biopsie machen und dann wissen wir es mehr. Die Biopsie war schon schmerzvoll, aber man musste es machen. Die Betäubung hat nicht so viel Sinn gemacht, weil dann hat er gemeint, okay, du merkst die Betäubung. Dann hat der Arzt eigentlich etwas ganz Gutes gesagt. Er hat gesagt, guck, du hast einen Knubbel, der gehört nicht dahin. Deswegen bereite dich schon mental auf eine OP. Und je nachdem, was die Pathologie sagt, wir werden mehr oder weniger abschneiden. Er hat da keine weiteren Aussagen getroffen, ob das gutartig oder bösartig ist. Und allgemein, dass es überhaupt in diese Richtung geht.
Okay, also da war jetzt noch nicht irgendwie die Rede davon, dass es möglicherweise Krebs oder sowas sein kann.
Genau, das Wort ist gar nicht vorgekommen. Er hat mir auch nicht irgendwie Angst gemacht oder das Gefühl gegeben, dass die Sachen schlimm ausgehen sollen. Aber da, wo er den Hinweis zu der Krankenschwester gegeben hat, weil er hat gesagt, bitte schreib auf der Probe, dass das dringend ist und wir zeitnah die Ergebnisse brauchen. Da war es wieder so, seit wann wird etwas dringend?
Ja, seit wann geht es so schnell, ne?
Wenn es nicht auffällig ist.
Ja. Ich habe eine kurze Zwischenfrage. Du hast gesagt, er hat eine Gewebeprobe entnommen. War denn der Knubbel so groß, dass er das vielleicht auch hätte komplett abknipsen können? Oder also er hat aus diesem Knubbel nur ein Stückchen Gewebe rausgenommen, oder wie?
Ja, ist mehr so Stanzbiopsie. Dann wird es gestanzt und es kommt darauf an, wie viel Gewebe rauskommt. Deswegen, er musste ein paar Mal einfach stanzen.
Oh Gott, du Ärmste, das klingt in meinen Ohren schon so, als hättest du da schon ganz schön Schmerzen aushalten müssen.
Ja, aber ab und zu ist gut, wenn man nicht weiß, was es kommt.
Wenn man es vorher nicht weiß, ne?
Genau, weil er hat gesagt, anstatt dass du die Schmerzen von der Betäubung bekommst, wir machen einmal das Stanzen und fertig. Aber genau da der Knubbel oder allgemein, damit der Biopsie auch besser ist, je mehr Gewebe da entnommen wird, desto besser.
Das heißt, er hat dann dreimal gestanzt und nicht nur einmal und du hast dreimal diese Schmerzen gehabt.
Ja, genau, aber in meinem Kopf war, okay, bald ist der vorbei, bald ist der fertig sozusagen. Ja. Und ich muss sagen, meine Schmerzensgrenze ist ziemlich hoch, würde ich vermuten.
Okay.
Deswegen habe ich gesagt, okay, mach das. Da war ein gewisses Vertrauen schon bei dem Arzt. Und wie gesagt, ich bin schon dahin gegangen mit der Idee, ich will das abklären. Und ich habe echt, ich habe gesehen, dass er versucht hat, irgendwie mit dem Ultraschall oder anderen Geräten dran zu kommen, aber es war nicht möglich. Deswegen, ich habe schon seine Vorgehensweise komplett nachvollzogen. Und da hat mir die Biopsie nicht so wehgetan. Er hat, aber der war super vorsichtig und lieb mit mir, weil er hat gesagt, bleib bitte noch 2 Stunden hier, damit wir sehen, ob die Blutung noch stark ist, ob du dann vielleicht ohnmächtig wirst. Ich will nur beobachten, wie du drauf reagierst. Okay. Deswegen nach der Biopsie wurde ich nicht so direkt nach Hause geschickt oder so. Ich bin noch da 2 Stunden geblieben und danach war die Blutung auch weg. Der Region war auch nicht so blau danach.
Ja. Okay, wie ging das weiter? Also der Arzt hat dann diese Gewebeproben untersuchen lassen. Hast du denn zeitnah ein Ergebnis bekommen?
Da die Krankheit ziemlich selten ist, beziehungsweise die pathologischen Eigenschaften meiner Probe sehr selten sind, hat das Ganze über 3 Wochen gedauert. Gott. Ja, weil die Pathologen selbst waren nicht sicher, dass es tatsächlich sich um so eine Art von Adenokarzinom handelt. Und in meinem pathologischen Bericht steht nicht eindeutig, okay, das ist ein Adenokarzinom. Bei dem Schlusssatz steht, es lässt sich vermuten, dass es um Adenokarzinom sich handelt.
Okay.
Und da hatten wir das Gespräch nach 3 Wochen. Und dann bei diesem Gespräch hat mir dann der Arzt auch die Diagnose mitgeteilt, dass es um eine bösartige Bildung handelt.
Okay, wie war das für dich? Also du hast einen Termin gehabt und bist dann dorthin gegangen und also du hattest ein persönliches Gespräch?
Genau, ich wurde am Donnerstag auf der Arbeit angerufen, die Krankenschwester. Die Krankenschwester hat gesagt, können Sie bitte morgen vorbeikommen, wir würden gerne die Ergebnisse mit Ihnen besprechen. Und ich habe gesagt, ja, ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten, können Sie mir das nicht am Telefon sagen? Und dann hat die Dame gesagt, nein, die Ergebnisse dürfen nur von dem Arzt mitgeteilt werden. Und da habe ich als Spaß sogar gesagt, oh, okay, dann ist was Bösartiges, wenn Sie mir es nicht am Telefon sagen wollen. Und in dieser Sekunde hat die Krankenschwester gar nichts gesagt. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht habe ich zu viel Spaß gemacht. Und dann bin ich am Freitag hingegangen. An diesem Tag bin ich zusammen auch mit meinem Partner dahin gegangen und ich sollte Platz bei dem Arzt nehmen. Und irgendwann habe ich gesehen, dass mein damaliger Freund reingekommen ist und ich habe ihn gefragt, ja, wieso bist du reingekommen? Ich meine, ich werde jetzt die Ergebnisse mit dem Arzt besprechen. Und dann hat er gesagt, ja, die Krankenschwester hat mir gesagt, dass du vielleicht mich brauchst.
Oh Gott, und da wusstest du das aber noch gar nicht.
Nee, aber in dieser Sekunde, ich wusste, was er mir sagen wird.
Ja, ja.
Deswegen, ich war schon mal automatisch mental vorbereitet.
Ja.
Und gleichzeitig dachte ich mir, okay, jetzt musst du auch stark für deinen Partner sein,
oh,
weil er wusste gar nichts, was auf ihn zukommt. Und als der Arzt reingekommen ist und er uns alles gesagt hat, ich bin super ruhig geblieben, sogar vielleicht zu ruhig für so eine Diagnose. Aber wie gesagt, ich wollte da ein bisschen stark für meinen Partner sein. Und ich habe ihn angeschaut und er hat den Arzt mehrmals gefragt, sind Sie sicher, sind Sie sicher, sind das Ihre Ergebnisse? Er konnte es gar nicht glauben. Und ich habe zu dem Arzt gesagt, okay, danke, was kommt jetzt, wie geht es weiter? Und da ich so rational und ziemlich kalt drauf reagiert habe, hat mich sogar den Arzt gefragt, aber verstehen Sie, was ich Ihnen sage? Sie haben eine bösartige Erkrankung, die ziemlich selten vorkommt. Beziehungsweise er hat nur gesagt, Sie haben eine bösartige Erkrankung. Und er hat gesagt, ja, alles gut. Jetzt bin ich einfach Teil von der Krebsstatistik. Und deswegen, da die Diagnosemitteilung war für mich gar nicht so dramatisch, ich dachte mir, okay, ich bin jetzt einfach Teil von der Statistik.
Das heißt, der Arzt hat dir da noch nicht gesagt, dass das was super Seltenes ist, was du da hast.
Ja, genau, weil der Arzt wusste da zu diesem Punkt selbst auch nicht. Er hat nur gesagt, 95% von der Frauen bekommen Plattenepithel in der Vulva und bei dir, du bist diese 5%, die Adenokarzinom bekommen.
Naja, aber ich meine, so ein Karzinom an der Vulva ist ja grundsätzlich schon ziemlich selten. Also es ist ja nicht was, was jetzt total häufig vorkommt, wenn du das jetzt zum Beispiel mit Brustkrebs oder sowas vergleichst, ne?
Genau, genau. Allgemein im Vergleich mit allen anderen Erkrankungen, Krebserkrankungen ist Vulvakarzinom nicht so oft verbreitet. Aber in meinem Kopf war Krebs ist Krebs.
Ja, ja. Man beschäftigt sich ja vorher auch nicht damit, ne? Also das ist ja ganz, genau, eine ganz normale Reaktion, glaube ich.
Genau, ich hatte gar keinen Berührungspunkt in meinem Leben und ich wusste gar nichts über diese Erkrankung. Mhm. Irgendwie nur das, was allgemein in Medien vorkommt, Chemotherapie, Haarausfall, lebensverkürzende Diagnose, alle diese Sachen, aber nichts Besonderes sozusagen.
Ja.
Ich glaube, mit 33 planst du deinen Sommerurlaub, als über so eine Krankheit zu lesen.
Ja, klar.
Es klingt vielleicht sehr naiv, aber ich war auch sehr naiv. Und ich dachte, ich bin jung, ich rauche nicht, ich ernähre mich gesund. Das einzige Sünde, was ich vielleicht hatte, es war zu viel Arbeit und wenig Schlaf. Von daher, ich habe in keiner Sekunde mit so einer Diagnose gerechnet.
Ja. Also ich finde das total normal, dass du mit Anfang 30 sehr wohl eher an deinen nächsten Urlaub denkst und dich nicht damit beschäftigst, was Krebserkrankungen sind. Also das ist total normal. Wie ging das denn dann weiter? Also du hast eben schon gesagt, dein Freund war sehr geschockt. Du hast es allerdings ja so ein bisschen emotionslos aufgenommen. Was ist dann passiert?
Genau, das war auch meine Frage zu dem Arzt, weil zu diesem Punkt, das war meine einzige Frage. Ich wollte wissen, wie geht es jetzt weiter? Mhm. Da hat er gesagt, okay, wir planen die OP. Und je nachdem, was von der OP rauskommt, gucken wir, wie die Zukunftspläne sein sollen.
Okay, das heißt, die wollten erstmal diesen Knubbel, diesen Tumor operativ entfernen.
Genau, und allgemein bei Vulvakarzinom ist sehr üblich, dass erst der Knubbel weggenommen wird. Mhm. Und dann in seltenen Fällen kommt zu Radiochemo oder Bestrahlung. Da ist bei der Vulvakarzinom ein bisschen anders, nicht wie bei Brustkrebs, dass man zuerst die Chemo macht oder sehr oft zuerst die Chemo macht und dann kommt die OP bei der Vulva oder bei mir. Weil das ist etwas, was ich bei dieser Erkrankung gelernt habe. Jeder Fall, jeder Mensch ist anders. Jede Erkrankung ist anders und man darf sich mit niemandem vergleichen. Weil nach der OP, wo der ganze Tumor raus war, erst dann wurde es klar, wie selten meine Diagnose ist und dass nicht alle Aspekte so gut sind. Dann wurde es klar, dass es sich um metaplastischen Karzinom handelt, dass es genau dieser Adenokarzinom dann von Mämärentyp ist, das heißt, Verbindung mit dem Brustdrüsen hat und erst dann wurde auch klar, dass er diese Triple-Negativ-Eigenschaften ausweist. Und nach der OP, natürlich bei mir wurden auch Lymphknoten entnommen, die waren alle frei, das hat mir der Arzt, ich weiß nicht, 2-3 Tage nach der OP gesagt und da hat er mir ein bisschen Hoffnung gemacht, dass es bei mir vielleicht mit der OP alles vorbei sein wird oder vielleicht mit der Bestrahlung. Aber er hat es gesagt, warten wir mal, was die Pathologie sagt und dann planen wir die Zukunft. Die Zeit nach der OP war ziemlich schwierig für mich, weil ich konnte mich kaum bewegen, weil da wird auch die Leiste operiert. Aber immerhin, ich habe mich immer besser und besser gefühlt und die Pathologie hat wieder über 3 Wochen gebraucht, bis da die Ergebnisse raus waren. Und in dieser Zeit dachte ich mir, es kann nur besser werden sozusagen, weil ich fühle mich besser, jetzt ist der Knubbel weg, ich bewege mich. Und wie gesagt, ich habe ständig an das Gute gedacht. Und dann wurde ich wieder zu so einem Termin eingeladen, damit wir die Ergebnisse nochmal durchgehen. Und da war das erste Mal, wo das Wort Chemotherapie und Bestrahlung vorgefallen sind. Da war meine emotionslose Phase vorbei.
Ach Gott. Hast du deinen Freund da wieder dabei gehabt oder bist du alleine hingegangen zu dem Gespräch?
Genau, er war noch dabei in dieser Zeit.
Hm.
das war so ein komisches Gefühl, weil der Arzt war traurig, alle Mitarbeiter haben mich so nicht bemitleidend, aber tatsächlich so traurig angeschaut. Mhm. Und das vor dem Gespräch. Oh. Und da dachte ich mir, okay, was kommt jetzt? Mhm. Weil ich kann mich wieder gut bewegen, ich fühle mich gut. Und ich habe tatsächlich auf gute Nachrichten getippt. Mhm. Und in dem Moment, wo er gesagt hat, dass wegen all diese Sachen, die bei der Histologie rausgekommen sind, dass es triponegativ ist, dass es sehr aggressiv ist. Der Tumor hat sogar knochenähnliche Struktur gebildet. Und das hat auch der Arzt ein bisschen erschreckt. Und ich meine, ich finde das auch von Sicht von der Krankheit faszinierend. Wie kann es sein, dass eine Zelle sich von Zelle verändert bis Knochen? Mhm. Aber dann bei mir war so der Fall. Und dann hat er gesagt, okay, wir müssen eine starke Chemotherapie machen und danach die Bestrahlung. Und nach diesem Satz, ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Mhm. Ich habe den Arzt angeschaut, aber ich weiß nicht, was er gesagt hat. Ich habe nur gesehen, dass er seinen Mund bewegt, aber bei mir kam nichts an. Es war tatsächlich dieser Tunnelmoment, wo du die Leute siehst, aber du nimmst die Welt nicht wahr. Mhm. Und ich dachte, ich falle in einem Loch. Und er hat geredet. Und irgendwann hat er gesagt, weißt du, ich muss dich aufklären, wenn ich so eine Diagnose mitteile. Aber ich sehe gerade, dass du nicht in der Lage bist, die Information zu verarbeiten. Mhm. Wenn du magst, am Sonntag habe ich Schichtdienst. Du kannst gerne auf Station kommen, da wo du die OP war. Und dann reden wir nochmal darüber. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, es war Freitag, ich habe den ganzen Freitag dann nur geweint. Mhm. Wusste mein Freund gar nicht, was er sagen soll, weil ich glaube, er war auch komplett geschockt. Und den ganzen Tag habe ich geweint, ich habe mit niemand geredet, weil ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich meine, ich konnte nicht klar denken. Mhm. Und irgendwann bin ich Freitag schlafen gegangen. Und am Samstagmorgen habe ich meinen Laptop genommen, habe es aufgemacht und ich habe angefangen, Sachen im Internet zu lesen. Mhm. Aber nicht diese typischen Sachen, wie stehen meine Chancen oder was bedeutet das oder was bedeutet jenes oder wie wird eine Chemotherapie verlaufen. Da habe ich mich nur auf medizinische Studien fokussiert. Mhm. Leider bei so einer seltenen Krankheit findet man auch nicht viele Sachen im Internet. Und das war etwas, was mich richtig traurig gemacht hat, weil man versucht, irgendwas zu finden, weil ich glaube, man kann die Ängste nur mit Wissen irgendwie besiegen oder irgendwie stoppen. Und da habe ich so viel gesucht und nichts gefunden. In meinem Kopf hat nicht gepasst, dass man über so eine Krankheit nichts finden kann, weil in Medien, auf Social Media, es wird so viel über Krebs gesprochen, aber es wird gar nicht gesprochen, wie spezifisch die Sachen sind, wie unterschiedlich die Sachen sind. Und ja, am Samstag habe ich mir nur Fragen aufgeschrieben und am Sonntag bin ich zu ihm gegangen im Krankenhaus und dann haben wir mit ihm angefangen, alle Fragen zu beantworten und darüber zu diskutieren. Wie sieht's aus, wenn ich die Chemo mache, wenn ich die Chemo nicht mache? Und ja, so hat dann das Ganze angefangen.
Ich kann mir vorstellen, dass man sich noch viel hilfloser fühlt, wenn man tatsächlich keine Informationen findet, ne? Weil, wie du eben schon gesagt hast, wenn du deine Ohnmacht mit Wissen füllst, ich glaube, dann hat man zumindest ja noch diese kleine Sicherheit, dass du selbst diejenige bist, die Entscheidungen treffen kann, oder?
Ja, genau. Und durch das Wissen, ich meine, du glaubst dann viel mehr an der Forschung. Mhm. Und du denkst, ich bin auf dem richtigen Weg, weil die Therapie hat bei den folgenden Personen zugeschlagen. Mhm. Weil da ist bei mir der Tumor schon rausgenommen wurde. Ich wusste gar nicht, ob die Chemotherapie mir was bringt. Mhm. Wir konnten ja nicht feststellen, ob die Tumorzellen darauf reagieren.
Aber wusstest du denn da schon, dass das auch triple-negativ ist oder hat das der Arzt schon irgendwie zu dir gesagt?
Das mit dem triple-negativ kam erst nach der OP sozusagen.
Ja, ja. Okay, das heißt, du warst am Sonntag im Krankenhaus und bist tatsächlich auf dieses Gesprächsangebot, was ich persönlich übrigens sehr empathisch finde, nochmal zurückgekommen und hast mit dem Arzt also alle deine offenen Fragen geklärt.
Genau.
Hast du danach ein besseres Gefühl gehabt?
Ja. Ich meine, allgemein, ich muss sagen, ich habe die OP hier in Trier gemacht und Trier ist kein Uniklinikum. Deswegen, ich habe in der Zeit, nachdem es Richtung Chemotherapie ging, auch nach zweiter Meinung gesucht. Und das fand ich sehr gut bei dem Arzt. Er hat mir die Mappe gegeben und er hat gesagt, such gern nach zweiter Meinung. Ich werde dich unterstützen. Ja. Ich werde jedem Arzt unterstützen, der mehr Informationen bei deinem Fall braucht. Weil ich glaube, der Arzt hat selbst gemerkt, dass ich jemand bin, der sehr viel Wert auf Wissen legt. Und er wusste, dass mir das irgendwie auch Ruhe gibt.
Ja.
Deswegen, ich war auch in Heidelberg für zweite Meinung und die haben ja auch seine Vorgehensweise komplett zugestimmt. Die fanden auch die OP, die er gemacht hat, auch sehr, sehr gut. Und vor der Bestrahlung, ich hatte sozusagen gar keine sichtbare Narben von der OP.
Ja.
Deswegen, ich finde es bei so einer Diagnose ist ganz wichtig, dass der Arzt merkt, wie du tickst, was du brauchst und dass er bereit ist, dir auch das zu geben. Und letztendlich habe ich mich auch für die OP, wie gesagt, hier in Trier entschieden und auch für die Therapie hier in Trier. Und ich bin nicht zum Uniklinikum gegangen, weil ich dachte, ich tue es mir nicht an, dass ich so lange für eine Chemotherapie oder sowas irgendwo weit wegfahre, wenn ich das gleich auch hier vor Ort bekommen kann.
Naja, und vor allem, wenn da auch die Menschlichkeit irgendwie passt, ne?
Genau, genau.
Das heißt, du hast dich also dann dafür entschieden, eine Chemotherapie zu machen und wurdest du dann nochmal operiert?
Nee, beziehungsweise nicht auf Tumorstelle. Davor, vor der Chemotherapie, habe ich die klassische Port-OP bekommen.
Ja.
Weil dadurch, dass mein Tumor typische Brusteigenschaften hat, ich habe auch die Chemotherapie für eine Triple-Negativ-Brustpatientin bekommen.
Das heißt, du hast keine Radiochemotherapie bekommen, sondern erst die Chemotherapie und Bestrahlung dann noch im Anschluss, oder wie?
Genau. Bei mir, die Therapie verläuft dann typisch wie beim Brustkrebs und nicht wie bei Vulvakarzinom. Deswegen, ich habe die 12-mal Carboplatin und Paclitaxel bekommen und 4-mal EC. Und erst danach habe ich auch die Bestrahlung bekommen.
Wie ging es dir damit?
Wie ich schon bei der anderen Punkten gesagt habe, gut, dass man nicht weiß, was vorkommt. Und das ist auch ein bisschen, ich glaube, das Schlimmste in dieser Zeit war die Angst. Weil, wie gesagt, ich habe gar keine Berührungspunkte mit dieser Diagnose oder mit dem Verlauf bei so einer Erkrankung. Und alles, was ich wusste, waren diese Bilder von Internet, von Social Media, von Filmen. Wir wissen alle, wenn jemand die Erkrankung hatte, es war immer Einbahnstraße und jeder wusste, wie es endet und man wird sehr dünn, man muss sich sehr oft übergeben. Und diese Angst, was von der Gesellschaft kommt oder die Angst, die durch alle möglichen Medien vermittelt wird, das war das Schlimmste. Ich will nicht sagen, dass die Chemo einfach war, aber die Angst war viel schlimmer, weil ich hatte so viel Angst, dass ich mich übergeben soll oder werde. In der Tat musste ich das nicht einmal machen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig für die Patienten, die das noch machen. Man bekommt sehr viel zusätzliche Medikamente, die Nebenwirkungen von der Chemotherapie einfacher machen oder weniger machen. Deswegen, es war auf gar keinen Fall einfach. Ich bin super dankbar, dass meine Familie bei mir war. Das war das, was mir am meisten Kraft gegeben hat. Aber ich habe zum Beispiel die EC-Chemotherapie besser vertragen als die 12-mal Carboplatin und Paclitaxel, weil was eigentlich auch bei den meisten Menschen andersrum ist. Deswegen, jeder, der sowas erleben soll, macht euch keinen Druck von außen. Man muss keine Angst haben. sondern echt Schritt für Schritt das Ganze angehen, weil sonst ist man super schnell überfordert.
Ich glaube auch, wenn du dich darauf programmierst, dass es dir mit der Chemotherapie oder mit was auch immer, wenn du dich schon darauf programmierst, dass dieses Ergebnis eintritt, ich glaube, das ist dann halt auch häufig so, ne?
Ja. Mhm. Deswegen ist es für mich auch sehr wichtig, wie man mental mit der Krankheit und Situation umgeht. Und ich habe da den Tipp von dem Arzt bekommen. Er hatte so gesagt, dir steht eine Akuttherapie vor, die ist sehr belastbar für deinen Körper, aber auch sehr belastbar für deinen Kopf.
Hm, für deine Seele. Hm.
Deswegen versuch erstmal dich stark zu machen für die Akuttherapie. Versuch, dass du sehr viel Acht auf deinen Körper gibst und danach arbeiten wir auf deine Psyche. Hm. Und das hat mir persönlich sehr viel geholfen, weil in dieser Zeit, ich habe meinen Kopf ausgeschaltet. Ich habe teilweise auch meine Emotionen ausgeschaltet und es war wie ein Arbeitsprojekt. Hm. Ich musste das und das machen, damit ich gesund bin. Hm. Und da habe ich alle Termine wahrgenommen und ich war sehr fokussiert, dass das Ganze erledigt wird. Hm. Ich habe mir nie so viel Gedanken gemacht, ah, du gehst jetzt zur Chemotherapie, ach, du hast jetzt Krebs. Es war, okay, ich mache die Therapie, ich habe die Erkrankung und damit ich wieder geheilt werde, muss ich das, dann muss ich einmal pro Woche im Krankenhaus gehen. Hm. Ich habe bestimmte Wörter gar nicht benutzt, ich habe auch nicht so viel darüber geredet. Ich war ein bisschen wie Soldat. Hm. Man musste da gehen, man musste das machen. Und dadurch, glaube ich, ist diese Zeit sehr gut oder ich habe diese Zeit auch überlebt.
Ja.
Ich glaube, wenn man da gleichzeitig die Akuttherapie und sich Gedanken und Ängste über die Zukunft macht, dann wird das Ganze noch schlimmer.
Hm.
Ja. Man hat einfach nicht den Kraft für alle Kriege gleichzeitig zu führen.
Ja, ja, aber wie gut, dass du das für dich so konntest, ne? Dass du das so absolut trennen konntest. Jetzt funktioniere ich bin im Funktionsmodus und die Aufarbeitung, das mache ich später. Hat dich das dann später eingeholt? Hast du dann noch psychologische Hilfe in Anspruch genommen?
Ja, und ich würde es auch jedem empfehlen.
Mhm.
Direkt nach der OP ist eine Psycho-Onkologin bei mir im Zimmer gekommen, aber irgendwie die Beziehung mit ihr war nicht gut und dann habe ich den Termin so nach 10 Minuten abgebrochen, da habe ich mir einfach eine Ausrede gesucht und ich habe gesagt, ich fühle mich noch müde von der OP, ich brauche den Termin nicht.
Hm.
Dann während der Therapie im Krankenhaus, da waren auch Psycho-Onkologen vor Ort, aber irgendwie mit dieser Frau bin ich auch nicht klargekommen. Ich hatte ganz viele administrative Fragen und im Krankenhaus haben die gesagt, du kannst zu dem Krebsgesellschaft gehen.
Hm.
Und erst dort habe ich sozusagen meine jetzige Psycho-Onkologin getroffen und mit ihr hat das Ganze sehr gut funktioniert.
Ja, da hast du dann ja selbst den Zeitpunkt festgelegt, ne, wann das für dich jetzt sozusagen in Frage kommt und vor allem konntest du dann ja wahrscheinlich auch erst die Akuttherapie hinter dich bringen und dann sagen, so jetzt bin ich so weit, dass ich den nächsten Punkt angehen kann, oder?
Ja, und das Gute war, die Psycho-Onkologin an sich, sie hat die Therapie nicht direkt mit meinem jetzigen Zustand angefangen.
Ja.
Wir haben sehr viel darüber geredet, wie es für mich die Zeit war, hier nach Deutschland auszuwandern. Wie war das Studium hier? Wo hatte ich Schwierigkeiten? Sie hatte ein super Bild über mich als Mensch. Und ich glaube, dadurch kannte sie mich sehr gut. Und erst dann kamen alle meine Bedenken und Ängste, was die Diagnose betrifft.
Mhm. Ja.
Und deswegen mit ihr konnte ich mich sehr gut austauschen, mhm. weil in gewisser Art und Weise sie wusste schon, wie ich ticke, wie ich die Welt sehe.
Mhm.
Und ich konnte mich bei ihr komplett öffnen,
mhm.
weil man will für Freunde stark sein, für die Familie stark sein. Man will selbst auch super oft nicht darüber reden.
Mhm. Ja, finde ich gut, dass du das sagst, weil das bedeutet ja, dass deine Psycho-Onkologin, die du jetzt hast, dich nicht nur betrachtet als Krebspatientin, sondern ja als Mensch, der ja auch vor der Krebserkrankung natürlich eine Vergangenheit hat.
Ja, genau. Und sehr oft bei den Therapien, wir fangen nicht damit an, okay, wo hast du Schmerzen, wo sind deine Ängste und solche Sachen. Es geht ganz, sie fängt mit ganz banalen Sachen wie, was hast du heute gemacht? Was hast du Schönes gelesen? Was hat dich diese Woche inspiriert? Und dann bist du mental gar nicht bei der Krankheit oder die Zeit im Krankenhaus. Und alle Traumata von da oder die Zukunftsängste, sie kommen automatisch. Weil zum Beispiel man sagt wie Sachen wie, ich weiß nicht, wie es mit der Arbeit wird. Und dann sie gibt mir wieder Kraft und sagt, okay, du hast in 5 Jahren so viel Beförderungen bekommen, wieso hast du jetzt Angst? Wovon hast du Angst? Sie macht ihr Job sehr gut. Deswegen, ich glaube, die Psycho-Onkologen sind ein sehr wichtiger Teil bei dieser Erkrankung. Man muss nicht nur Richtung Akuttherapie und Onkologe schauen. Die Psycho-Onkologen müssen auch mehr an Wert gewinnen. Und man muss auch gute Spezialisten sozusagen haben, weil ich glaube, die Leute wissen es nicht, wie schwer es mit einem onkologischen Patienten umzugehen. Irgendwie ist ganz einfach, weil ich sehe das von meinen Freunden. Ja, Therapie ist vorbei, jetzt ist alles gut. Ja, du brauchst keine Medikamente mehr. Jetzt ist das Leben schön und ja, denk positiv, Mensch.
Ja.
Und das kommt bei einer Psycho-Onkologin nicht vor.
Ja, na klar. Also wir wollen hier an dieser Stelle nochmal sagen, dass die Psycho-Onkologen einen sehr wichtigen Job leisten und wollen dazu ermutigen, dass tatsächlich ja zumindest mal drüber nachgedacht wird, ob man nicht genau diese Leistung in Anspruch nehmen möchte. Eine psycho-onkologische Betreuung wird einem ja zur Seite gestellt. Ne? Das Angebot kannst du ja wahrnehmen. Wobei auch da, und das haben mir schon viele erzählt und du hast das ja eben auch gerade gesagt, es ist manchmal so, dass nicht der erste Psychologe oder die erste psychologische Betreuung für dich auch genau die passende ist, sondern das muss natürlich auch menschlich stimmen. Ne?
Genau. Und ich glaube, da muss man sich nicht verstellen oder denken, okay, irgendwas ist falsch mit mir. Einfach weitermachen. Genau wie bei Ärzten.
Ja.
Weil wenn man die Person gegenüber nicht vertraut oder wenn man die Kompetenzen von der Person gegenüber nicht wahrnimmt, ich sage nicht, dass sie nicht da sind, aber wenn sie nicht bei mir ankommen, dann wir können nichts bauen.
Ja.
Weil diese Leute sollen mich aufbauen oder meine Psyche sozusagen. Und wenn ich denen nicht vertraue, ich öffne mich nicht, die sehen nicht, wo meine Schmerzen sind sozusagen. Deswegen, da muss man sich gar nicht schämen, sondern einfach weitersuchen, weiterfragen. Weil ich glaube, das ist auch ein Problem, die Leute oder die Patienten trauen sich nicht zu fragen. Der Arzt hat so gesagt und dann mache ich's. Und ich war nicht so.
Ja.
Ich habe alles geguckt, was die Ärzte mir gesagt haben, ob sie tatsächlich in mein Leben passen, ob sie für mich Sinn machen. Weil ich lebe mit diesem Körper 33 Jahre und wenn sie mir sagen, ja, das ist als Nebenwirkung vor der Chemo oder das ist doch nicht, dann ich streite das ab oder ich stimme das zu, je nachdem, wie mein Körper reagiert hat. Und nicht, weil der Arzt gesagt hat, ja, das ist Nebenwirkung.
Ja.
Und die Leute haben oft keine Kraft dafür. Da war ich auch so. Es gab manche Tage, wo du von der Therapie so platt bist und dann hast du noch keine Kraft, dich mit dem Arzt auseinanderzusetzen. Aber dann verschieb einfach den Termin und bei dem nächsten Termin stell alle Fragen, die du wissen willst oder erklär zu dem Arzt, wieso du dich so gefühlt hast. Und bei der Psycho-Onkologin, da ist noch schneller, glaube ich. Weil was die ärztliche Betreuung angeht, da muss man selbst sich sehr viel einlesen und man kann nicht so viel wissen. Aber bei der Psycho-Onkologin, ich glaube, man merkt sofort, okay, bei der Person fühle ich mich wohl. Bei der Person fühle ich mich sicher, dass ich meine Sorgen oder alles, was ich in meinem Kopf habe, so direkt mitteilen kann.
Ja, gut, dass du das nochmal gesagt hast. Wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet.
Wie immer.
Von dem Zeitplan her. Anna, kannst du vielleicht nochmal erzählen, wie das weiterging, nachdem du mit der Chemotherapie durch warst?
nach der Chemotherapie musste ich einen Monat Pause machen, weil sonst ist es zu toxisch für den Körper. Und danach habe ich dann die Bestrahlung bekommen. Ich hatte insgesamt 30 Bestrahlungen bekommen. Die Bestrahlungen waren dann in dem Bereich.
Ach Gott. Wie war das?
Da war ich wieder zu naiv. Da dachte ich mir, wow, ich habe 16 Mal Chemo geschafft. Jetzt die Bestrahlung wird einfach viel einfacher sein. Aber in der Tat war bei mir die Bestrahlung, ich will die beiden Schmerzen nicht vergleichen, aber die Bestrahlung hat auch deutliche Spuren hinterlassen. Da es im Intimbereich ist, ist meine Leiste aufgegangen, ich konnte nicht gehen, man kann sich kaum bewegen. Sogar wenn man versucht zu schlafen oder zu sitzen, das tut immer noch weh. Haben die Pharmaindustrie sich noch nicht darum gekümmert, dass sie irgendwas sich ausdenken, was bei der Bestrahlung behilflich sein kann? Und die Ärzte trauen sich auch nicht, viele Medikamente in dieser Zeit zu verschreiben, weil die haben Angst, dass die Effekte von der Bestrahlung dadurch gemindert werden. Deswegen, die Bestrahlung war schon heftig. Ich musste nicht mit Sachen wie Müdigkeit kämpfen oder sowas, aber die ganz normale körperliche Schmerzen, die waren sehr stark.
Das erzählen tatsächlich viele Frauen, dass die Bestrahlung dann doch nochmal eine wirklich herausfordernde Zeit ist, gerade weil du das ja auch jeden Tag hast, ne? Jeden Tag gehst du dahin für wenige Minuten und ja, das wird tatsächlich ja auch oft mit jedem Tag schlimmer, oder? Die Nebenwirkungen, die man da hat?
Genau. Jeden Tag wird es schlimmer. Jeden Tag kannst du dich noch weniger bewegen. Und dadurch, dass du dich weniger bewegst, du bleibst länger Zeit zu Hause, du hast keinen Bezug zu der Welt. Sogar wenn du Energie hast. Weil während der Chemo war umgekehrt, da hattest du keine Energie, aber du konntest irgendwie draus gehen. Und während der Bestrahlung, ich hatte Energie, aber ich konnte nicht rausgehen. Es hat super weh getan. Und dann bleibst du für so eine lange Zeit nur zu Hause am Liegen. Ich glaube, da kommen auch sehr viel mentale Probleme dazu oder Fragen. Und du denkst dich, okay, ich dachte, es wird besser. Aber wieso ist es jetzt schlechter geworden?
Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast gesagt, dass dich da die Nebenwirkungen oder beziehungsweise ja die Nachwirkungen dieser Bestrahlung auch heute noch begleiten. Ist denn durch die Bestrahlung mehr in Anführungszeichen kaputt gegangen als nur die Haut?
Gutes Thema, weil bei Frauen, da wo es bestrahlt wird, da sind die in der Nähe auch die Eistücke. Und ich habe noch keine Kinder. Und da war die Rede, ob die Eierstöcke versetzt werden sollen, damit sie heil während der Bestrahlung bleiben, weil keiner konnte mir sagen, ob die Chemo schon die beschädigt hat oder nicht. Aber die Ärzte meinten, okay, wenn die Bestrahlung auf die Eierstöcke kommt, die sind für immer kaputt, beziehungsweise für immer beschädigt. Und deswegen, die mussten nicht mehr dem Bestrahlungsfeld anpassen. Und theoretisch, meine Eierstöcke sind funktionsfähig. Das wissen wir aber noch nicht ganz, weil ich habe während der beiden Therapien die Zoladex-Spritze bekommen und ich bin in künstliche Wechseljahren versetzt. Und jetzt sind 4 Monate seit der letzten Spritze und ich habe immer noch meine Tage nicht. Deswegen, keiner kann mir noch sagen, ob ich für immer in diesen Wechseljahren bleibe oder dass ich doch meine Eierstöcke wieder in Funktion genießen kann. Deswegen, es bleibt das mit dem Kinderwunsch. Auch die Scheidentrockenheit, sie ist sehr stark. Und von der künstlichen Wechseljahren kommen Beschwerden wie Hitzewallungen. Jetzt sieht man auch die OP viel deutlicher. Und wie du gesagt hast, man hat Hautverfärbung, Hautnarben.
Ist es denn überhaupt so, dass Geschlechtsverkehr möglich ist jetzt? Oder ist das Gewebe so beschädigt, dass das auch für dich nur mit Schmerzen verbunden ist?
Ja, es ist mit Schmerzen verbunden. Und ich habe keine Lust, irgendwie, ich verbinde das Ganze zu viel mit der Krankenhaus, die Zeit, wo jeder drauf geschaut hat. Und dadurch, dass ich auch zur zweiten Meinung gegangen bin, die gucken alle sehr nah. Und irgendwie, ich glaube, das ist bei mir irgendwie wie teilweise wie Trauma geblieben.
Ja.
Und ich glaube, auch von der Wechseljahrwirkungen ist natürlich auch dein Libido im Eimer. Und dein Körper verändert sich extrem viel. Zum Beispiel, ich bin jemand, der während der Chemotherapie zugenommen hat, wegen aller Tabletten, die wir bekommen. Deswegen, ich glaube, zum Geschlechtsverkehr gehören auch viele Sachen dazu.
Das heißt, du fühlst dich selber in deinem Körper gar nicht so wohl aktuell.
Genau.
Ja, darüber spricht auch kaum jemand, ne? Schon allein über die Tatsache, was es mit einer Frau macht oder mit einem Menschen macht, wenn er sich ständig so entblößt und ja absolut hilflos untersuchen lassen muss. Also das stelle ich mir auch so krass vor.
Ich glaube, bei mir das Schlimmste ist, weil irgendwie, ich bin auch dafür, dass die Ärzte sich das Ganze anschauen, dass sich informieren, dass sie sich Gedanken machen wegen Krankheit und alle Sachen, was dazugehören. Aber das Problem ist sehr oft, die Ärzte sagen, oh, das ist zu selten, und die drehen sich um und die gehen weg. Und das ist das, was mir wehtut sozusagen, weil die nächste Frau wird genauso viel Schmerzen und wenig Wissen bekommen wie ich. Und das tut mir tatsächlich weh. Weil jede nächste Frau muss diesen steilen Weg selbst gehen.
Ja.
Und wir Betroffene, wir versuchen oder wir klären so oft auf, wie es geht. Aber ich glaube, da müssen die Ärzte auch einen Schritt in diese Richtung gehen.
Ja, das führt mich zu dem nächsten Thema. Du hast ja gesagt, du warst jetzt zur Reha in Bad Oeynhausen und ich weiß ja, dass es dort auch Personal gibt, was tatsächlich ja genau darauf geschult ist, ne, auf Patientinnen mit Vulvakarzinom. Und ich habe auch dort schon häufiger gehört, dass das ärztliche Personal im Klinikum, also im Krankenhaus, dass die gar nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und das ist ja auch so krass, dass das tatsächlich ja viele Patienten berichten.
Ja, ich glaube, das ist immer noch eine Diagnose, die man mit älteren Damen verbindet.
Ja.
Weil ich hatte Ultraschalltermin und der Mitarbeiter hat mich gefragt, und wieso bist du hier? Weil ich bin ein sehr offener Mensch und ich komme sehr gerne ins Gespräch mit anderen Leuten. Und er hat dann die Frage gestellt und ich habe gesagt, ja, ich habe Vulvakarzinom. Und dann hat er selbst gesagt, wo er in so einer Klinik arbeitet, ist das nicht typisch für ältere Damen?
Das hat er dich gefragt? Gesagt,
nein. Ja.
Krass.
Und habe gesagt, nein, das kann auch bei jungen Menschen kommen. Und es muss auch nicht, weil man sagt auch, dann kommt es wieder zu dem anderen falschen Annahme. Wenn eine junge Frau Vulvakarzinom hat, dann hat das mit HPV zu tun. Und
ja,
das ist bei mir auch nicht so. Und dann, du hörst entweder, das kommt nur bei älteren Damen, oder du hast das wegen HPV.
Ja.
Und dann denkst du dir, nein, zweimal nein.
Zweimal nein, aber schön, dass du der Arzt bist und ich die Patientin.
Ja, das ist, das kommt leider sehr oft vor. Weil als Patient, wenn du so eine Diagnose bekommst und da die Ärzte oder die Krankenschwester, egal wer in diesem medizinischen Bereich dir sagt, oh, das ist zu selten, und die drehen sich um und die gehen, dann denkst du dir, okay, bin ich jetzt komplett alleingestellt?
Ja.
Habe ich mir selbst diese seltene Variante ausgesucht? Wieso werde ich jetzt bestraft? Ich meine, man wird einmal bestraft mit der Krankheit und das zweite Mal wirst du dadurch bestraft, dass das zu selten ist.
Ja. Hast du denn in der ganzen Zeit andere Frauen kennengelernt, die eine ähnliche Diagnose erhalten haben wie du, dass du vielleicht dich wenigstens irgendwie so unter Betroffenen austauschen konntest?
Ja, wie du gesagt hast, Bad Oeynhausen macht super tolle Vulva-Programm. Die ist tatsächlich nur für Frauen mit Vulvakarzinom. Und ich bin super dankbar, weil ich glaube, Bad Oeynhausen ist tatsächlich die einzige Klinik, die so eine Gruppe aufbaut. Die baut es tatsächlich mit Anreiseterminen, dass da die Frauen anreisen und sich sozusagen mit anderen Betroffenen mit dieser Krankheit treffen. Und es ist nicht nur Anreise, sondern Schwester Birte und auch andere von ihrer Kollegin, die bereiten bestimmte Vorträge, die für uns relevant sind, genau wie wir schon angesprochen haben, Sexualität, dann kommt Hautpflege, Kinderwunsch, aber auch mit der Psychologin. Wir hatten da die Gespräche, wie sieht's mit der Zukunft aus, wie kommen wir klar mit diesen körperlichen Veränderungen und alles drumherum. Deswegen, so ein Programm ist sehr hilfreich für uns Betroffene und wir haben uns sehr gut ausgetauscht und auch man findet sehr einfach den Weg zu anderen Betroffenen.
Ja, und das ist hilfreich, oder? Weil du dann einfach ja auf einer ganz anderen Ebene kommunizieren kannst, oder? Als wenn du das jetzt zum Beispiel deiner Mutter erzählst oder so.
Genau, und das Gute ist, unter Betroffenen, ich glaube, man tauscht auch Wissen über Ärzte aus, über Kliniken aus, über mögliche zweite Meinungen, über auch Rekonstruktion, weil darüber wird auch kaum geredet.
Ja, ist das dann bei dir nötig gewesen? Hast du irgendeine Rekonstruktion machen lassen?
Nein. Aber das sind Punkte, die so selten im Media vorkommen oder die Leute machen sich auch keine Gedanken darüber. Für denen ist okay, Chemotherapie ist jetzt vorbei, jetzt bist du komplett gesund. Okay, denk jetzt positiv, dass du weiterhin die Hitzewallungen hast, dass deine Knochen weiterhin wehtun, dass du komplette Trockenheit in deinem ganzen Körper hast, darüber wird's nicht geredet oder daran wird's auch nicht gedacht. Die sehen eine junge, 33-jährige Frau und die verlangen auch teilweise von ihr, dass sie weiterhin ihr Leben wie früher lebt und sogar noch positiver, weil jetzt kann man sich kaum beschweren, oder?
Ja, jetzt kannst du froh sein, dass du überlebt hast, ne?
Genau, jetzt kannst du froh sein, dass du überlebt hast. Wieso denkst du an Kinder? Wieso denkst du an Geschlechtsverkehr? Wieso denkst du an feste Partnerschaft? Wieso denkst du überhaupt an alle diese Sachen? Du musst nur dankbar sein, dass du jetzt geheilt bist.
Ja, das berichten tatsächlich viele Frauen und das betrifft jetzt gar nicht den Vulvakrebs, sondern das betrifft alle Frauen, viele Frauen, die an Krebs erkrankt sind, dass sie nach außen hin nach einer Zeit natürlich wieder gesund aussehen, es aber innerlich einfach viel, viel länger dauert.
Ja, und das ist auch so schwierig, weil durch die Chemotherapie habe ich meine Haare verloren und jetzt sie wachsen nach und jeder oder viele Leute sagen, und was machst du mit der Übergangslänge? Und dann sage ich immer, ja, was soll ich machen? Ich freue mich, dass meine Haare nachwächst und ich bin glücklich, dass ich sie wieder habe. Wieso muss ich wieder Lösung auf ein Problem finden? Wieso werde ich wieder gezwungen, irgendwie zu wissen, wie es jetzt weitergeht? Wieso muss ich immer einen Plan haben? Und das ist so ein Druck von der Gesellschaft, was ich glaube, die Leute gar nicht realisieren.
Ja, also da würde ich auch ganz klar sagen, dass das von deinem Umfeld auf keinen Fall mit böser Absicht ist, sondern das ist, ich glaube, so sind wir auch einfach geprägt, ne? Eine junge Frau, die muss doch wissen, was sie jetzt für einen Plan hat, die muss auch in den meisten Fällen irgendwie gut aussehen, das wird gesellschaftlich gern gesehen, ne? Wenn du auch als Frau dir Mühe gibst mit deinem Erscheinungsbild, ja, das ist schwierig, wenn man dann nicht dieser Norm entspricht.
Ja, genau, und du musst nicht nur immer wissen, sondern alles muss begründet sein. Genau wie du sagst, wenn du nicht dieses Stereotyp ansprichst, dass du lange Haare hast, dann, weil viele Leute wissen nicht, was ich durchgemacht habe. Und die sehen mich und dann die fragen immer, wie bist du auf die Idee gekommen, deine Haare zu schneiden? Du hattest so schöne lange Haare.
Und was sagst du dann?
Ja, ich habe Veränderung gebraucht. Wieso nicht? Audrey Hepburn war auch Schönheitsideal. Wieso denken wir nicht daran? Und das ist das Problem, dass die Gesellschaft versucht, dich immer in ein Muster reinzupacken. Genau wie bei der Krankheit. Wenn du diese Krankheit hast, du musst schwach sein, du musst blass aussehen, du musst abgemagert sein. Und deswegen diese Angst, und das Vergleichen, was die Gesellschaft von uns will oder macht, das war das Schlimmste für mich während der Erkrankung. Hm. Weil, wie du sagst, man vergleicht dich mit einer hübschen, gesunden Frau. Hm. Und eine hübsche, gesunde Frau hat keine komische Frisur, hat keine kurze Haare. Wenn man online shoppt für neue Klamotten, da sind die Models mit langen Haaren. Da kommt keine Frauen mit kurzen Haaren vor oder viel weniger. Hm. Und dann bist du unbewusst immer in diesem Vergleich, okay, so sehen die Frauen aus, so muss ich auch irgendwann wieder aussehen.
Ja.
Und es kommt gar nicht vor, okay, sei doch glücklich, dass jetzt du wieder Haare hast, hm. weil das, die Haare kommt auch nicht ebenmäßig bei jedem wieder nach, wächst nicht wieder nach.
Ja.
Und anstatt, dass wir dankbar sind und auch die Leute in unserer Umgebung dankbar sind, dass uns besser geht, sehr oft wird nach mehr gefragt, indirekt mhm. oder direkt.
Ja, ja, finde ich total gut, dass du das ansprichst.
Ja, und wie du sagst, ich glaube nicht, dass irgendjemand das böse anspricht, aber allgemein will ich sagen, Leute, stell dir keine Fragen, auf deren Antworten ihr nicht bereit seid. Mhm. Weil sehr oft fragen die Leute, ja, was ist mit dir, was ist mit dir? Und irgendwann sagst du die Krankheit und die wissen gar nicht, was sie darauf antworten. Mhm. Eine Freundin hat mich gefragt, ja, und wie stehen deine Chancen? Und ich habe gesagt, ich weiß nicht. Da war es, ja, aber hast du nicht deinen Arzt gefragt? Und ich habe gesagt, ich will das nicht wissen. Mhm. Ich will diese Frage nicht stellen. Und sehr oft die Freunde und Angehörige, die stellen die Frage und später du gibst eine Antwort, die nicht in deren Welt passt und dann sind die geschockt. Hm. Deswegen glaube ich, dass da man mit mehr Empathie und mehr Vernunft an der Sache rangeht und nicht immer Fragen stellt. Man kann viele Sachen im Internet nachlesen, man kann sich selbst sehr gut informieren und du musst nicht immer die Betroffenen mit diesem Wissen konfrontieren.
Ja, wobei ich finde, das ist wirklich ein schwieriges Thema, weil wenn du nicht nachfragst, dann kann es ganz oft auch nicht richtig sein. Und wenn du nachfragst, dann ist es manchmal zu direkt. Also ich glaube, dass man da ja durch Kommunikation wirklich viel erreichen kann und durch vorsichtige Fragestellungen und durch Anteilnahme. Also nicht Mitleid oder sowas, sondern einfach Mitgefühl. Ich finde, das ist was ganz anderes.
Ja, oder du musst auch ein bisschen länger den ganzen Prozess verfolgen.
Ja.
Weil ich hatte das Gefühl, dass ich bei manchen Bekannten von mir, ich einfach eine Aufgabe von deren To-Do-Liste bin. Hm. Die haben mir, sagen wir mal, immer am Donnerstag geschrieben, nach der Chemo, und wie geht's dir? Und damit war das Gespräch beendet. Und jeden Donnerstag bekommt man die Frage, und wie geht's dir? Hm. Und durch so eine Kommunikation, das ist keine effektive Kommunikation.
Ja, ja.
Deswegen, du hast vollkommen recht, man braucht die Kommunikation, aber die Leute müssen, beziehungsweise die Angehörige oder die Freunde, die müssen auch deren Weg bis dahin gehen und sich ein bisschen belesen, wie soll ich mit dieser Person umgehen? Mhm. Oder wie gesagt, wenn man mit der Person befreundet ist, du weißt schon mal, ob die eine direkte Kommunikation mag oder doch nicht. Hm. Und ich finde es auch nie verkehrt zu sagen, okay, lass mal einen Film zusammenschauen.
Ja.
Da machst du nichts Falsches, aber du verbringst Zeit mit dieser Person und diese Person weiß, okay, er oder sie ist für mich da.
Hm. Ja, ganz wichtig, ne? Weil es muss ja auch in dieser schweren Zeit nicht immer und ausschließlich um das Thema Krebs gehen, sondern der Mensch ist mehr als seine Krebserkrankung. Und wenn du vorher befreundet warst, dann weißt du auch, was deinem Freund, deiner Freundin gut tut und kannst vielleicht wirklich auch so alltägliche Dinge mit einbauen.
Genau.
Hm. Anna, machst du denn jetzt etwas anders als vorher? Also du hast mir erzählt, dass du heute vor einem Jahr deine Diagnose bekommen hast. Das finde ich ein super Datum, um unsere gemeinsame Podcast-Folge aufzunehmen. Du hast auch gesagt, dass du in der nächsten Woche wieder ins Arbeitsleben startest. Hast du vor, irgendetwas an deinem Alltag zu ändern oder versuchst du, in das Leben, was du vorher geführt hast, wieder zurückzukehren?
Ich will nicht mein Leben in zwei Teilen teilen, irgendwie, wie es davor war. Weil früher habe ich sehr oft gesagt, ich will wieder mein normales Leben haben. Mhm. Aber wie normal war es, 20 Stunden am Tag zu arbeiten?
Mhm.
Deswegen, ich würde sagen, ich versuche mein Leben jetzt mit viel mehr Liebe und Dankbarkeit zu leben. Ich versuche, die Welt in alle Facetten wahrzunehmen. Ich setze mich auch aber nicht unter Druck. Ich versuche, jetzt, wie du es schon gesagt hast, ich war vor kurzem in der Reha und ich habe gesehen, wie gut mir Sport tut. Mhm. Und das ist so eine Sache, was ich gern in meinen Alltag integrieren will oder behalten will, egal in welcher Form. Auch guten Kontakt, Austausch mit Menschen. Aber ich würde sagen, ich habe so keine klassische Diät, jetzt gar keinen Zucker, jetzt das weg oder was anderes. Weil wie gesagt, ich würde sagen, früher war meine Ernährung auch gut. Ich will diese krasse Linie mit vorher, nachher nicht haben. Weil wenn du diese krasse Linien hast, dann weißt du, diese Linie ist die Diagnose. Und dann denkst du viel mehr an die Diagnose. Deswegen, jetzt gucke ich in der Zukunft mit mehr Hoffnung, wie gesagt, Hoffnung, Liebe, Dankbarkeit. Mhm. Ich suche nicht mehr die Sicherheit, weil ich glaube, man findet die Sicherheit nicht. Ich bleibe an der Sachen, die mich positiv aufladen. Und wenn ich so schlechte oder negative Gedanken habe, ist halt so. Sie haben deren Platz. Aber dieser Platz muss nicht immer größer sein.
Ja. Ja, okay, aber das hört sich für mich so an, als würdest du jetzt ja schauen, was auf dich drauf zukommt. Also den Blick einfach auch mehr auf dich selbst halten. Ne? Also im Grunde ist es ja auch so, also es hört sich zumindest für mich so an, als würdest du ein wenig achtsamer sein mit dir selbst.
Genau. Und tatsächlich nur mit mir selbst, nicht mit der Gesellschaft, nicht mit den Erwartungen. Nicht mit alles drumherum.
Ja, ja.
Weil, wie gesagt, man kennt selbst am besten seinen Körper. Und ich glaube, wenn wir alle tief in unsere Seelen reinschauen, wir wissen, was uns gut tut.
Mhm. Und ja, glaube ich auch.
Ich gönne mir sozusagen diese Sachen dann öfter.
Mhm.
Das ist das, was ich mir für die Zukunft vornehme. Weil früher habe ich das auch gewusst, aber ich dachte mir immer, okay, die Beförderung ist mir wichtiger. Urlaub dort zu machen ist mir wichtiger, als dass es mir gerade zu viel wird. Mhm. Und jetzt denke ich mir, nein, du hast jetzt und heute und du musst jetzt und heute optimieren. Und ab und zu das Optimieren von dem Tag ist, einfach auf die Terrasse zu liegen und die Sonne zu genießen. Mhm. Nicht, dass wir immer diese Leistungsdruck haben, okay, ich muss heute das und das und das machen. Ab und zu nicht zu machen, ist viel besser.
Ja, siehst du, aber oft ist es so, dass man erst ja eine schwere Zeit in seinem Leben braucht, um das zu erkennen. Ne?
Ja, genau. Und ich glaube, diese Erkenntnis habe ich sehr stark in der Reha bekommen, weil ich wollte immer mehr Anwendungen auf meinen Therapieplan. Für mich ist viel einfacher, 10 Sachen zu schaffen, als gar nichts zu machen.
Mhm.
Und irgendwann habe ich es gecheckt, okay, du brauchst diese Achtsamkeit zu dir selbst.
Mhm.
Du brauchst die Zeit mit dir selbst und nicht nur Aufgaben zu erledigen. Weil Aufgaben zu erledigen, das kannst du gut.
Mhm. Liebe Anna, gibt es etwas, was du jetzt vielleicht der ein oder anderen Hörerin oder dem ein oder anderen Hörer noch mit auf den Weg geben möchtest?
Es wird besser.
Mhm. Ja.
Schritt für Schritt. So habe ich es bei mir gemacht. Am Anfang dachte ich, ich zähle die guten Tage nach der Chemotherapie. Und am Anfang gab es keine guten Tage. Deswegen habe ich meine Strategie gewechselt und ich habe die guten Stunden gezählt.
Ja.
Und irgendwann von guten Stunden werden gute Vormittage, gute Tage, gute Woche, guten Monat, gutes Jahr.
Mhm.
Und so muss es man, am Ende bekommst du ein gutes Leben.
Ja.
Das wünsche ich mir, dass wir mehr Fokus auf das Gute legen und auch, dass man nicht vergisst, dass die Forschung sich ja weiterentwickelt. Mhm. Und mit der Zeit haben wir auch mehr Chancen.
Ja.
Und man weiß gar nicht, ob es tatsächlich bald auch eine Impfung gibt oder ob die Nachsorge besser wird oder. Mhm. Deswegen, man muss mit Hoffnung weiterleben.
Ja, Hoffnung ist so ein großes Wort, finde ich.
Hoffnung und Dankbarkeit. Ja. Weil, wie gesagt, ich war für jeden schönen Tag mit meiner Familie dankbar.
Lieber Anna, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir im Podcast darüber zu sprechen, was du in den letzten Monaten erlebt hast, gerade weil es bei dir so eine seltene Diagnose ist. Und ich würde auf jeden Fall deinen Account, deinen Insta-Account hier in den Shownotes verlinken. Vielleicht hat die ein oder andere Betroffene Fragen oder möchte sich austauschen. Ja, denke ich, dass sie sich gern mit dir in Verbindung setzen darf, oder?
Ja, sehr gerne. Ich will mich auch bei dir ganz herzlich bedanken, dass du eine Bühne auch an Menschen, Frauen mit seltenen Erkrankungen bietest. Und genau wie Schwester Birte, du machst auch unser Weg viel angenehmer.
Oh, danke schön. Wo du jetzt Schwester Birte nochmal erwähnt hast, ihre Fachvorträge und die Homepage dazu, das verlinke ich ebenfalls in den Shownotes. Das hatte Anna ja vorhin schon gesagt, dass es da auch ganz wichtige Themen gibt, sowas wie Haut- und Schleimhautpflege nach einer Therapie. Schau dich da super gerne mal um. Und ich möchte dir auch gerne noch den Podcast von der lieben Kendra ans Herz legen. Krebs als zweite Chance heißt der. Wenn du Lust hast, dir noch mehr Erfahrungsberichte anzuhören, dann hör da super gerne mal rein. Liebe Anna, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald.
Danke, ciao.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziska-günther-fotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.